Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wie ihr hört, könnt ihr den knisternden Kamin in unserem wunderschönen Aufnahmestudio hören, den wir natürlich mit schlechten Rollenspielprodukten anzünden und uns dann daran wärmen.
Ich verwende keine Bücher.
Ja, du hast natürlich recht. Es sind nur Abenteuermodule, die wir zum Anfeuern brauchen.
Und das von Politikwissenschaft.
Ja, das ist eine Schande. Das
fällt mir jetzt echt schwer.
Das ist wirklich hart, ja. Nun, wir sind nun in den Weihnachtstagen angekommen. Wir wollen uns heute ein wenig damit beschäftigen, warum wir gerne Spiel leiten. Aber bevor wir das machen, frage ich mal in die Runde, was habt ihr euch denn für die Weihnachtstage vorgenommen? Matthias.
Ich habe mir vorgenommen, einmal wieder die Karibik zu besuchen.
Hervorragend.
Ich glaube, das hattest du schon mal angeschnitten, dass ich das getan hatte. Mit Assassin's Creed Black Flag. Ich freue mich darauf, endlich mal wieder das Spiel zu beenden, weil hat mir sehr gefallen, gebe ich zu. Zumindest die ersten 2-3 Stunden. Und dann hoffe ich noch, zahlreiche Brettspielrunden zusammenzubekommen, um meine Decent Second Edition Kampagnen zu spielen, die ich da habe. Da freue ich mich sehr drauf. Wobei, meine Brettspielrunden sind ja jetzt nicht nur auf Descent beschränkt, auch auf die zahlreichen anderen Sachen, die ich noch testen will. Und da ist noch ordentlich was.
Gutes Spiel. Also wir haben es ja gestern erst gespielt, die zweite Edition von Descent.
Und genau, man kann sogar ein paar Bilder von meinem großartigen Tisch sehen.
Ja, sehr, sehr schön. Auch mit zwei Leuten ist es gut spielbar, wenn auch der Overlord die ganze Zeit gewonnen hat.
Ja, und das ist die einzige Konstante übrigens, die sich auch bei der anderen Kampagne gezeigt hat. Ich habe bislang noch kein einziges Spiel verloren. Ich glaube, ich hoffe, ich habe auch noch weiterhin Abenteurer, die sich in meinen Kampagnen dann wiederfinden werden. Aber das werden wir sehen. Mein kurzer Ersteindruck, ich dachte ja nach dem großartigen Level 7, was ich kürzlich erworben hatte, es gibt kein besseres Miniaturenspiel mehr. Aber tatsächlich hat Decent 2 auch seine Daseinsberechtigung. Das, ich muss sagen, auch ein schönes Spiel bislang. Aber ich bin mal auf die Kampagne gespannt, wie sich das so zieht. Ist ein anderes Spiel, ist auch schön.
Also dann dieses Wege des Ruhms oder wie das hieß, früher im alten, oder was meinst du mit Kampagnen oder diese einzelnen?
Genau, im Grunde merkst du bei mehr als zum Beispiel bei Level 7, dass das Kampagnenspiel angedacht ist. Ja, du kannst einzelne Szenarios spielen, ja, du kannst die auch in dem Elite-Modus in Anführungszeichen spielen, dann kriegen die Leute schon ein bisschen Ausrüstung mit, aber im Grunde merkst du eigentlich, das Spiel ist dazu gedacht, dass die Leute Schätze sammeln, sich bessere Ausrüstung kaufen, XP sammeln, um ihre Erfahrungen, ihre Karten zu bekommen, mehr Fähigkeiten erwerben. Die Leute können ja von Anfang an erstmal nichts. Die haben ja ihre Grundfertigkeiten und dann hast du diesen Deckkarten für deine Klasse und von denen willst du ja mehr ziehen. Und das kannst du eigentlich nur im Laufe einer Kampagne und dann kannst du schön und dann siehst du, wie dein Charakter wächst. Das muss ich sagen, das kann jetzt Level 7 nicht, aber da startest du ja auch relativ stark. Das ist was, das muss ich sagen, das haben die schön hinbekommen. Und auch der Overlord, der wird ja ein bisschen stärker, vielleicht, ne, da ist das nicht so schön gemacht wie bei den Abenteurern. Andererseits, dafür sollen ja die Lieutenant Packs sorgen und da bin ich auch sehr gespannt darauf, wann die Heidelberger die endlich übersetzen.
Okay, Patrick, was machst du über die Weihnachtstage?
Ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt schwierig einfach irgendwas aus dem Bauch raus sagen, weil bei mir ist das immer so, dass ich da einfach die Zeit nutze, um mal konsequent nichts Strukturiertes zu tun, sondern das, worauf ich gerade Lust habe.
Ich dachte, jetzt kommt so in sich gehen für die Weihnachtstage.
Ja, genau. Nein,
das ist besinnlich sein, ja.
Besinnlich, Fasten, nein, alles, alles nicht, sondern einfach zu gucken, was bringt der Tag, was muss vielleicht auch vom Weihnachtsmann gebrachtes ausprobiert oder geguckt oder gelesen werden. Von daher kann ich da jetzt so genau das gar nicht sagen. Obwohl ich finde natürlich das mal ganz nett, dass man mal Tage hat, wo kein Stress im Raum steht.
Hervorragend. Ja, ich lege mir jedes Jahr einige Bücher parat, die ich dann über die Weihnachtstage lese. Das ist manchmal zu schaffen und manchmal nicht. Ich habe mir diesmal drei Sachen rausgesucht, und zwar einmal von Jens Lossau und Jens Schumacher, Der Elbenschlechter. Das ist so ein Fantasy-Krimi, wo Elbenjünglinge umgebracht werden.
Das ist ein Fantasy-Buch
Ja.
der Elfenschlechter, ja.
Das ist ein, also wurde mir empfohlen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den Roman auch schon mal im Podcast erwähnt und habe gesagt, dass ich den damals lesen wollte. Und ich habe den auch schon mal angelesen, aber ich habe ihn nicht beendet. Ich weiß nicht mehr warum. Aber das passiert bei mir häufiger. Also ich habe zahllose halb gelesene Romane rumliegen, die ich irgendwann mal abgebrochen habe. Aber noch mehr Kurzgeschichtenbände, die hier. Aber naja, das ist was anderes. Dann.
Entschuldigung, aber sammeln sich die halb angelesenen Bücher nicht dann alle auf dem Nachttisch und
Ja.
dann bist du es irgendwann leicht und liest sie
Das
dann?
ist es,
Also
das ist es
so
eben.
ist man.
Ich habe dann, manchmal habe ich dann so Schübe und im Moment bin ich wieder in so einem Schub, dass ich unheimlich viel weglese. Also ich habe jüngst wieder ein, zwei Romane beendet, was dann ganz angenehm ist. Und da kann ich dann in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen was erzählen von den Dingen, die ich beendet habe. Aber noch auf meiner Leseliste für Weihnachten steht von Peter S. Beagle das Zauberhaus, in dem die junge Jenny aus dem lebhaften New York in ein langweiliges Landhaus von ihrem Onkel zieht und dort mysteriöse Geheimnisse erfährt. Habe ich günstig auf einem, ich glaube, auf einem Fantasy-Convention gekriegt. Ich glaube, es war die Feencon. Ich bin nicht ganz sicher. Und als letztes habe ich noch ein Klassiker von Lord Dunsany, die Königstochter aus Elfenland. Dunsany war von Lovecraft sehr geschätzt. Und das ist so eine, ja, ich denke, eine sehr schöne Geschichte, die ich vielleicht für Pendragon oder Changeling benutzen kann. Und naja, mal schauen, was drin vorkommt. Ich habe keine Ahnung, worum es darin geht, aber darum lese ich es ja auch. Ja, und sonst habe ich noch so zwei, drei Rollenspielsachen, die ich, mit denen ich mir wahrscheinlich dann die Zeit vertreiben werde. Also ich erwarte noch eine große Lieferung an alten Rollenspielmagazinen, die ich günstig erwerben konnte. Und dann habe ich noch Dungeon World seit neuestem und auch da lese ich schon sehr begierig drin herum. Aber es ist noch.
Ja, und erzählst jede Kleinigkeit,
Ja, das, aber es.
und hast noch keine Ahnung davon, wie
Aber
das Spiel eigentlich funktioniert.
es macht unheimlich viel Spaß. Also, das ist. Ich habe schon lange kein Rollenspielbuch mehr gehabt, wo ich wirklich noch irgendwie bis 2:30 nachts drin rumgelesen habe. Also,
Na gut, jetzt wächst der Erwartung, ne?
es klingt
Also sogar an
wirklich.
mich,
Es
okay.
klingt
Na
wirklich,
gut.
wirklich sehr spannend. Ja, und damit werde ich wahrscheinlich die Feiertage so rumkriegen, denke ich mal.
Also, und ich halte mich hier zurück und erwähne nur zwei kurze Punkte und der erzählt hier von Büchern, von Rollenspielen und
Ja, tut mir
Rollenspielbüchern und
leid.
meine Güte.
Das kommt vor.
Brauchst die ganzen ersten 10 Minuten
Ja,
nicht.
natürlich. Kommen wir gleich zum eigentlichen Thema, wenn dir so viel daran liegt. Und zwar wollen wir uns mal in einer angenehmen Runde darüber unterhalten, warum wir eigentlich gerne Spiel leiten. Wir hatten ja ganz viele Episoden schon zum Thema Spielleitung und was man beachten muss beim Spielleiten und was für Typen von Spielleitern es gibt und wie sie harmonieren mit den Spielertypen. Aber wir wollen uns jetzt mal so ganz zwanglos darüber unterhalten, warum wir persönlich gerne Spiel leiten. Und jeder von uns hat 3 Punkte. Aber um das Ganze ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher zu machen, darf kein Punkt zweimal vorkommen. Das heißt also, dass.
Das klingt jetzt wie so ein Spiel hier.
Ja, es ist auch dann auch für den Hörer interessanter. Ne?
Und wenn es doch passiert, muss ich dir schnell einen neuen ausdenken.
Genau, ja.
Impro hier.
Hervorragend.
Ja, wir haben extra einen Buzzer hier, einen riesigen
Ja,
Buzzer-Knopf.
hatten wir schon.
Ja.
So machen wir es.
Pass auf, ich hab noch ein super, super Intro eigentlich dafür.
Ja.
Ich finde, wir sollten erstmal nur erklären, leitet ihr denn überhaupt gerne? Ist das quasi eure, und wie gerne? Macht ihr das lieber als Spieler? Ich meine, da weiß ich ja, vielleicht die Hörer auch schon, da ticken wir alle etwas unterschiedlich, bevor wir zu unseren 3 Punkten kommen, wenn wir denn gerne Spiel leiten.
Ja, gerne.
Also ich dich quasi fragen, Daniel, leitest du überhaupt sehr
Ja,
gerne?
ich leite lieber, als dass ich spiele.
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Ja. Das war's eigentlich schon,
Patrick.
Patrick.
Ich leite viel, ich leite auch gerne, aber ich habe auch nichts dagegen, als Spieler mal dabei zu sein. Ja.
Und
Okay,
Matthias.
ja, dann ist er so ein Mittelding. Bei mir ist das doch anders. Ich spiele lieber, als dass ich Spiel leite, gebe ich zu.
Das würde
Aufgrund.
erklären, warum Dragon Age immer noch ungeleitet in deinem Schrank
Aber
liegt.
wann zum Teufel? Ja.
Es ist, ja, haben alle Typen quasi abgedeckt, ne? Die ganze Bandbreite.
Ja.
Hervorragend.
Umso schwieriger für mich, sich hier 3 Punkte auszudenken, warum man denn gerne Spiel leitet. Aber die sind, es ist ja nicht so, als hätte ich das, würde ich das nie tun. Und wenn ich es tue, mache ich es auch eigentlich immer sehr gerne. Ist halt
ja, nur, dann fang doch direkt an. Warum leitest du denn gerne?
Oh, also das Punkt ist eine super Überleitung. Ja, dann kommen wir direkt zu meinem ersten Punkt. Warum, wenn ich denn mal ein Spiel leite, warum tue ich das gerne? Mein erster Punkt ist, weil ich dann die Rollenspiele spielen kann, die ich sonst nicht spielen kann, weil keiner sie leitet. Ich denke, das ist ein bekanntes Phänomen hier. Und das, ich glaube, das ist der beste Grund oder überhaupt der Grund, warum ich manchmal sage, okay, ich leite mal wieder, weil ich dann irgendein Rollenspiel habe, das ich gerne spielen würde, aber es gibt eben halt keiner, der das übernimmt und der das Spiel leitet. Und dann komme ich in so Sachen, ja, wie Warhammer 40.000 oder die ganze Reihe eigentlich der Warhammer Sci-Fi-Serie oder eben jetzt, ja, wobei bei Dragon Age, nee, auch bei Dragon Age findet sich jetzt bei uns keiner, ne?
Nö, ich kenne das Setting nicht gut genug und
genau.
Darum fällt das dann schon raus für mich.
Aber finde ich einen interessanten Punkt, kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch so ist. Ich glaube, so ein bisschen schwingt das natürlich immer mit. Du würdest ja, glaube ich, nichts leiten, wo du nicht selber Lust drauf hättest. Aber ich habe bei mir auch schon mal erlebt, dass ich gesagt habe, boah, wir müssen mal dies und jenes spielen und mich nur unglaubliche Spiele angeguckt haben. So nach dem Motto, ja...
Kommt mir bekannt vor. Ja, passiert mir ständig.
Muss nicht unbedingt... Das ist dann natürlich, saugt dann natürlich doppelt Motivation, wenn du dann womöglich das, was du gerne machen wolltest, nicht anbringen kannst, ne? Weil du weil die Spieler nicht experimentierfreudig genug wären.
Ach so, das passiert mir ja eigentlich fast gar nicht. Da werde ich ja immer angebettelt, weil ich sonst nie was tue. Das heißt, ihr bietet was an und dann gibt's die Spieler, die sagen, nee, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust darauf, das auszutesten.
Also Matthias, du bist immer in der Pendragon-Runde willkommen, ne? Aber.
Hey, ich hab alles ausgetestet, ja? Ich sag nie nein.
Das ist richtig.
Ich spiele jeden Mist, spiele ich mit, ja? Aber es kann dann nur mal passieren, dass ich nach zwei, drei Spielen dann sage, nee. Und, hör mal, wobei ist das passiert? Ich hab höchstens bei einigen Sachen, sage ich, wie hat das Wilde Westen-Ding?
Deadlands.
Deadlands. Da waren wir jetzt vielleicht nicht so Fans von, aber auch das würde ich trotzdem immer noch weiterspielen. Das einzige Spiel, wo ich das eigentlich wirklich sage, das gefällt mir einfach nicht so sehr, das ist nun mal Pendragon.
Das ist eine Schande.
So, jetzt Spirit of the Century wird zu spielen, Pulp.
Das ist eine schwere Entscheidung, Pulp oder Pendragon.
Harter Punkt, ja, das hatte ich verdrängt, ja. Das Problem ist, das System war so toll.
Man muss ja kein Pulp spielen mit Fate.
Also ich, wenn Daniel bei den Gedankenkontrollaffen ankommen würde, wäre mir das auch zu viel.
Hey, aber das wäre so ein Ding wie Deadlands wahrscheinlich. Die Frage ist, wie häufig man das spielt. Ich habe kein Problem damit, das dann mich dahin zu setzen. Und wenn die Leute in Ordnung sind, dann macht das ja alles trotzdem Spaß. Aber ich würde jetzt vielleicht keine große Pulp-Kampagne mitspielen wollen. Das wäre jetzt vielleicht was anderes.
Ja, okay. Da ist ja jeder Geschmack unterschiedlich. Du wirst ja nicht gezwungen, die Dinge mitzuspielen.
Ist mein Hobby, richtig. Ich darf die Zeit so verbringen, wie ich sie will.
So ist es richtig. Patrick, was ist denn dein erster Punkt zum Thema Spielleiten?
Ja, ich mag es, Geschichten zu erzählen. Also ich spiele ja in der Regel vorgefertigte Abenteuer. Ich sag bewusst in der Regel, weil es gibt natürlich immer Abweichungen davon. Aber ich sag mal, bei DSA gibt's genug Material, dass ich mir da nicht noch selber was ausdenken muss. Und Cthulhu, was dann noch häufiger mal geleitet wird, ist ähnlich. Dass es da eben gutes, vorgefertigtes Material gibt und man sich da selber nicht viel ausdenken muss. Und ich mag es schon, wenn ich Abenteuer lese und mir dabei vorstelle, wie man diese oder jene Szene dann nett rüberbringt. Wenn man schon weiß, wie man bestimmte Spieler, mit denen man ja auch schon länger gespielt hat, mit einer bestimmten Szene packen kann und ähnliches. Und freue mich dann in dem Moment, wenn man dann da sitzt und das erzählt und berichtet und in der Position zu sein, derjenige zu sein, der weiß, wie das Ganze weitergeht.
Ich finde, das ist auch ein netter Punkt. Wenn ich überlege an alte Spielrunden, genau, wenn man so richtig noch als Geschichtenerzähler da sitzt und man erzählt die Geschichte, alle Augen sind auf einen gerichtet und die Geschichte ist spannend und man merkt, es funktioniert. Ja, man hat die Aufmerksamkeit seiner Spieler um sich herum. Ja, das ist, okay, da gebe ich zu, das ist ein wichtiger
Punkt. Das ist wahrscheinlich für alle Spielleiter auch ein wichtiger Punkt. Also, dass man da eben sehr schöne Geschichte hat und dass eben viele Leute daran interessiert sind. Ja, ich benutze ja selber auch gerne vorgeschriebene Abenteuer, also da habe ich nie einen Hehl rausgemacht, also ich nehme mir gerne auch aus anderen Systemen Abenteuer, um sie in fremde Systeme zu platzieren, aber ich schreibe dann auch tatsächlich gerne Abenteuer und das ist auch ein Punkt, warum ich gerne Spiel leite, nämlich um solche Sachen dann testen zu können. Und gerade für Cthulhu habt ihr ja schon öfter mal als Versuchskaninchen herhalten müssen. Und das mache ich eigentlich sehr gerne. Ich habe auch, seitdem ich diesen Adventure-Funnel entdeckt habe, auch Lust, solche Sachen zu machen, um zu gucken, mit welchen Grundgerüsten an Abenteuer man so auskommt am Abend. Das haben wir zum Beispiel bei Traveler gemacht. Und das ist sehr interessant eigentlich. Also
das finde ich sehr spannend, ja. Das gerade aus der Perspektive eines faulen Spielleiters finde ich das sehr, sehr interessant zu ergründen. Was braucht man eigentlich, damit so ein Abend gelingt? Weil, ne, alle wollen ja, dass der Abend gelingt. Das ist so eine Minimalforschung quasi, ne? Mit was kommt man über den Abend? Genau. Und kommt man gut über den Abend, ne? Ich meine,
auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der, und das mag jetzt merkwürdig klingen, aber ich mag auch die Vorbereitung von so einem Abenteuer. Also ich mache auch sehr gerne ausführliche Notizen für so einen Abenteuerabend, um dann auch die Gewissheit zu haben und die Sicherheit, hier alles sozusagen zum Gelingen vor mir zu haben. Und das ist, vielleicht ist es irgendwie so ein Punkt. Ich hatte, glaube ich, schon mal eine Folge zum Thema Notizen gemacht und ich bin ja auch so Notizzettel-Messi. Also ich habe auch immer noch alle Kampagnenaufzeichnungen von allen Jahren, die wir mal hatten. Selbst die allererste D&D-Kampagne, die ich bei Matthias gespielt habe.
Nur die eine berühmte Karte fehlt.
Die ist merkwürdiger weggekommen, ne? Die Roboterkarte.
Das liegt daran, dass diese Roboterkarte, die eine Tempelkarte war, die symmetrisch aufgebaut war. Dass diese Karte auf...
Mit Antennen vom Roboter. Die war, zwei Beine und zwei Arme, zwei Augen.
Das war ein Punkt. Das
waren dann so Säulen, die waren auch alle ziemlich cool angeordnet.
Unglaublich.
War super.
Es waren ein, das war aber leider auf der Rückseite von so laminierten Karten und das habe ich mit Folienstiften gemalt. Darum gibt es diese Karte nicht mehr.
Aber wie unpraktisch.
Sehr bedauerlich, ja.
Das ist ungünstig gelaufen. Ja, ja. Aber ja, vielleicht, was dein Punkt generell, vielleicht nehme ich jetzt gleich mal wieder auf, was da ja mitschwingt, ist das Experimentieren, das Rumprobieren. Ich bin auch mal gespannt, heute am Tag der Aufnahmeabend werde ich mal bei DSA so eine Sandbox quasi versuchen. Da werde ich mich auch noch ein bisschen drauf vorbereiten müssen, um zu überlegen, was kann ich denen denn vor die Füße werfen, um so ein paar Stunden weiterzukommen. Genau das, was du beschrieben hast beim Abenteuer erstellen oder eben mit so einem Adventure-Funnel, ist da ja, finde ich, da auch eine sehr interessante Geschichte, die ich eben auch bei mir ab und an wieder einbaue. Und ich habe darum als einen meiner Punkte sich überraschen lassen. Ich mag es eigentlich, da zu sitzen und eigentlich, ich kenne ja die Geschichte, also in der Regel, ne? Man weiß, wie die Geschichte läuft, man weiß, wo man ungefähr lang will. Und dann kommen die Spieler ja auf die verrücktesten Ideen, was da wirklich hinterstecken könnte. Oder gehen einfach mal eben zum Oberschurken, einfach so zu zweit gemütlich hin, um mal mit dem Plöschchen zu halten. weil der eine vielleicht nicht durchschaut hat, dass der in Wirklichkeit dass der Baron oder was übernommen worden ist und man geht da einfach mal hin und versucht mit dem zu plaudern. Und solche Überraschungen eben und zu gucken, was machen die Spieler aus dem, was du denen dahin wirfst, finde ich eben noch einen sehr interessanten Punkt am Spielabend, sich von den Spielern überraschen zu lassen.
Das ist der größte Reiz an dem Hobby, denke ich. Also, dass man eben zwar ein Grundgerüst für eine Geschichte oder für einen Abend hat oder ein Abenteuer, aber man weiß eben nicht genau, was passiert. Und man erzählt zusammen die Geschichte, wie die Helden den Drachenschatz gefunden haben. Und das ist ein wirklich wichtiger Bestandteil des ganzen Hobbys.
Ja, ich finde das immer ärgerlich, wenn die Spieler nicht das tun, was ich eigentlich vorhatte.
Ja, das dachte ich mir, ja.
Darum ich habe da so eine Szene erarbeitet, ja. Ich habe mir die Mühe gemacht. Und wenn ihr dann einfach so zu dem Schloss des Überwichts hingeht, dann spielt die Szene im Tempel vielleicht nicht mehr mit. Also,
muss das, ja, dann musst du das Buch schreiben, Matthias. Ne?
Ja. Also, ich muss eigentlich alleine eine Geschichte erzählen. Ab und zu frage ich mal, ob ihr was sagen wollt. Und wenn ihr nicht das Richtige sagt, dann sage ich euch, aber das würde euer Charakter jetzt nicht sagen. Nein, aber komm, es ist nicht so, als ne, könnte einem da die Überraschung auch nicht manchmal was verderben. Ne? Das ist ja auch immer.
Natürlich.
Klar, es ist spannend, ja, die Leute dabei, den Leuten dabei zuzusehen, wenn sie versuchen, also das kann ich nachvollziehen. Wenn du siehst, wie die Leute versuchen, sich einen Reim daraus zu machen, aus Rätseln, Mysterien, die du aufdenkst, das ist immer witzig, das ist spannend. Und dann teilweise auf Ideen kommen, auf die du selbstverständlich nicht gekommen wärst, abstruse Ideen, die sich dann vielleicht auch bei den anderen Spielern auch verfestigen und auf einmal beginnt das ganze Abenteuer einen ganz anderen Weg zu gehen. Sowas ist witzig. Wenn man eben natürlich dann gut vorbereitet ist, sich darauf gut einstimmen kann und daraus noch was machen kann. Ne? Das ist so die.
Ja, ich glaube, die Szenen hatte jeder irgendwie schon mal, wo das Abenteuer dann nicht richtig in Schwung gekommen ist oder eben man was Falsches gemacht hat. Also, nein, was Falsches ist übertrieben, aber ich hatte auch schon beim Cthulhu irgendwann mal, ich sag einfach mal Zeichen auf Knochen und dann wollten die Spieler partout nicht losfahren. Die sind die ganze Zeit lustig in ihrer Stadt geblieben und du musst es dann irgendwann mal so einen deutlicheren Hinweis geben, damit das Abenteuer überhaupt weiterkommt. Natürlich, es kann auch negative Überraschungen geben, das ist klar. Und da muss man in dem Moment eben improvisieren und gucken und ja.
Aber es ist der Reiz, die Leute dazu haben. Ich verstehe.
Genau.
Gut, dann kommen wir zu meinem Punkt, warum ich gerne Spiel leite, mein zweiter. Und ich habe mir hier großspurig aufgeschrieben, Klischees überwinden. So, und was meine ich damit? Damit meine ich diverse Klischees, die sich so in den Rollenspielen manchmal so einnisten zu überwinden, wie, ich habe hier dann so ein paar Punkten, mache ich das fest, zum Beispiel das Töten von Charakteren, von Monstern und so weiter. Ich mache gerne ein Drama dann daraus. Ich finde das dann immer so witzig, wenn das sind Abenteurer und die töten am laufenden Band, räuchern ganze Monstervölker aus und Dörfer.
Das sind Monster.
Ne, genau. Und ich finde das immer witzig, diese Klischees dann zu überwerfen, indem man Kinder da reinbringt und so weiter, indem man Trauernde da reinbringt, die vielleicht den Spielern das vorwerfen, was sie da getan haben und so weiter, ohne darüber nachzudenken und den Leuten so einen Spiegel davor zu werfen. Im Grunde ist das für mich, damit so eine glaubwürdigere Welt aufzubauen. Und manchmal kommt mir das zu kurz, gebe ich zu, bei anderen Leuten. Und deswegen mag ich das, wenn ich sowas übernehme, sowas gerne noch einfließen zu lassen. Dass vielleicht jeder tote Charakter auch irgendwie, ne, der hat einen Hintergrund und dass man so merkt, man kehrt so ein bisschen wieder in sich, ja, ich bin jetzt hier nicht einfach nur ein Ritter mit Schwert und ich kloppe hier alle Gegner um, sondern vielleicht ist da ja auch ein Wert dahinter und ich hinterfrage nochmal meine Aktion selber. War das alles so notwendig? Da mache ich gerne einen Spaß draus. Was ich damit ebenfalls meine, bevor wir die Punkte dann durchgehen, ist zum Beispiel, wir haben den Klassiker, das merkwürdige Dungeon-Design. Ne? Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge noch angesprochen, wenn der Oberbösewicht dann, um zum Schlafplatz zu kommen, dann über seine zahllosen Fallen durch die Lavagrube und am Drachen vorbei muss, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Sowas finde ich immer witzig. Da im Grunde ebenfalls so ein Punkt, für mich glaubhaft darzustellen, hey, das könnte so sein und eben nicht diese, ich will das dann nicht, das ist eben Rollenspiel. Ich spiele gerne Brettspiele, aber das Rollenspiel ist dann eben für mich das Erzählen. Dann darf es nicht so too gamey werden, indem dann eben ich dann so, ja, alles klar, das sind ja die verschiedenen Räume mit Rätseln drin und so weiter, sowas mag ich nicht. Ich halte es dann gerne glaubwürdig und erzähle das dann lieber die Gänge und versuch dann eben diese Klischees zu überwinden und eine glaubhafte Gruft oder was auch immer lieber darzustellen, ist mir wichtiger als vielleicht dann dieser Charakter auf einer Karte zu haben mit einem Gitter und so weiter. Ne? Sowas umgehe ich gerne. Und für mich der wichtigste Punkt bei den Klischees sind für mich, und daran habe ich besonders viel Spaß, gebe ich zu, glaubhafte Bösewichter machen. Einmal in ihrer Darstellung, da kommt mein Reiz eigentlich rein. Ich spiele die sehr gerne und ich habe auch gemerkt im Laufe meiner Jahre an Spielerfahrung, ich mag es nicht, Charaktere darzustellen, die nicht sprechen zum Beispiel, die sich nur anders darstellen müssen. Monsterbösewichte. Ich mag gerne die Art von Bösewicht, mit der du noch reden kannst vorher. Ja, und da muss ich sagen, habe ich dann besonders viel Spaß dran. Und was nochmal mit dabei kommt, was mir häufig dann eben fehlt, ist im Grunde trifft sich das wieder mit dem ersten Punkt. Ich mag es, auch diese Leute glaubhaft zu haben. Ich mag es, Bösewichter darzustellen, deren Motive man vielleicht sogar verstehen kann. Das ist dann so für mich der ideale, ja, Reiz dann dabei, dass man vielleicht sogar als Spieler sagt, ah, eigentlich kann ich den Typen ja verstehen. Aber wir müssen ihn jetzt trotzdem bekämpfen. Sowas mag ich total gerne.
Kann ich verstehen. Also die Welt glaubwürdig darstellen gehört ja dann wirklich zur Aufgabe des Spielleiters und ist dann eben auch eine sehr interessante Aufgabe, einfach um auch ja Motivationen zu finden für den Bösewicht. Ne? Also ja. Man muss ja dann sich eben auch hineindenken und überlegen, warum Darth Vader jetzt hier mit dem Imperator zusammenarbeitet und vielleicht sind die Rebellen tatsächlich böse.
Ja. Oder vielleicht gibt, ja, aus der Sicht eines, dann wäre das für mich eher, ich würde sofort, ne, du schießt 3-4 Sturmtruppler um. Ja, dann wird bei mir sofort so ein Helm abkullern und dann ist dann so ein junger 17-Jähriger, der sich dafür gemeldet hat und dann vielleicht trauert da jemand drum. Ich mag es dann, diesen perplexten Gesichtsausdruck eines Spielers zu sehen, der eigentlich das getan hat, was von ihm verlangt wird, seiner Meinung nach, ohne das in Frage zu stellen. Und der dann auf einmal, aber wieso, ich hab doch einfach nur, das ist doch ein Sturmtruppler, die knallen wir doch ab, ne? So, das mag ich gerne. Ne? Und dann ebenfalls der Bösewicht vielleicht, den man dann auch auf einmal nachvollziehen kann. Und bei dem man sich dann fragt, ja, das fällt jetzt irgendwie schon schwer, den einfach niederzuknüppeln.
Mein zweiter Punkt wäre, den Abend zu gestalten, also den gesamten Spielabend. Ich finde, das liegt auch im viel in der Hand des Spielleiters und das macht mir dann doch sehr viel Spaß, Handouts vorzubereiten, Karten zu zeichnen oder mal so einen Kristallwürfel mit Kunstharz zu gießen für Cthulhu. Die Spielleiterschirme, die ich gebaut habe, ich glaube, die Fotos sind auch irgendwo noch auf dem Blog zu finden.
Ja.
Sowas mache ich sehr gerne. Das ist eine sehr schöne Arbeit und ich habe da viel Freude dran. Also auch Karten kolorieren und dann irgendwie ausdrucken und dann irgendwie auf alt machen, das Papier alt machen mit Tee und dann anschließend mit dem Bügeleisen drüber zu gehen. Das macht mir viel Spaß, weil ich glaube, dass das dem Spielabend an sich gut tut.
Das ist das Stimme, da treffen sich Welten. Mir macht das überhaupt keinen Spaß, ich finde das mühsam, aber ich weiß den Punkt, den du jetzt zum Schluss gesagt hast, den finde ich sehr wichtig, denn er stimmt ja. Ja, es macht den Spielabend wertvoller, ja, wenn die Handouts da sind, wenn man sich dabei Mühe gemacht hat, wenn die Karten so schön gezeichnet sind, ja. Ich weiß, es ist wichtig, aber für mich ist das eben eher mühevoll als eine entspannende, schöne Tätigkeit, mit der man gerne seine Zeit verbringt. Das ist so eben. Ja.
Was da auch noch drunter fällt, würde ich sagen, ist auch so die Umgebung. Also wenn man den John Tynes Tipp noch, das war von Kenneth Hyde, den Tipp hatte, aus dem Nightmares of Mine, ne, gestalte deinen Raum. Also diese typischen Atmosphäre-Dinger wie das Kerzenaufstellen und so ein Kram. Vielleicht noch entsprechende Snacks passend zur Runde. Also für die Gaslichtrunde gibt es eben Tee und Gebäck statt Cola und Chips. Sowas finde ich eigentlich immer sehr schön. Da kann man, glaube ich, viel Atmosphäre schaffen, ohne dass es großartig auffällt. Erst hinterher weiß man, das hat vielleicht den Abend doch etwas runder gemacht.
Ja, ich finde, sehe das ähnlich wie du und wie man, das kann eine ganze Menge ausmachen. Ich habe mir jetzt gerade zum Beispiel auch Musik durch den Kopf gegangen.
Ja, richtig.
Stimmungsvolle Musik aufzusuchen. Ich will das immer machen und es ist einfach furchtbar zeitaufwendig, vernünftig, also zum Beispiel Musik rauszusuchen und vieles von dem anderen, was du beschreibst, wenn man es auf einer wirklich hohen Ebene machen will, kostet natürlich auch viel Zeit. Ich sag mal, Handouts auszudrucken ist keine große Geschichte, aber wenn man dann anfängt, auf alt zu machen, selber womöglich eine Karte noch zeichnet und das wird bei mir sowieso ewig dauern, zumindest wenn sie nach was aussehen soll und solche Geschichten. Das macht eine Menge aus, aber es ist natürlich wirklich aufwendig.
Es gibt nur noch einen Punkt, den ich unheimlich gerne mal machen würde, und zwar ist es der Horror im Orient Express, wo man mit dem Orient Express ja durch Europa fährt und es gibt immer ein landestypisches Menü anschließend. Das würde ich unheimlich gerne mal machen für jedes Mal, wenn man einen Bereich verlässt, also nachdem man dann aus Frankreich rauskommt, gibt es dann ein Abschlussmenü aus diesem Orient Express Ding. Das fände ich persönlich noch sehr schön, aber das bedarf sehr viel Vorarbeit und Das müssen wir mal darauf verschieben, wenn etwas mehr Zeit vorhanden ist.
Das klingt nach einer netten Idee, das stimmt.
Okay, wir kommen zum dritten Punkt von allen. Und ja, Patrick, was ist denn dein dritter Punkt?
Ich habe Welten anpassen. Also ich habe ja als erstes gesagt, Geschichten erzählen, vorgefertigte Sachen. Aber die kann man ja in der Regel nur sehr begrenzt 1:1 übernehmen, sondern man muss ja schon überlegen, wie baut man eine Kampagne oder ein Spiel auch darum auf, was für Spieler und was für Charaktere hat man dabei. Und da geht es für mich eben dann darum, und das spukt bei mir dann auch häufig nach Spielabenden noch eine ganze Weile durch den Kopf, was ist dieses Mal mit den Charakteren passiert, welche Leute haben die kennengelernt, was kann man aus diesen noch für weitere Geschichten entwickeln, was für Vor- und Nachteile haben so Charaktere womöglich, was ist so die Hintergrundgeschichte, die sie haben, wie kann man die in diese Kampagne einbauen, was für Szenarien kann man darum aufbauen. Darum habe ich Welten anpassen. Bei Traveller wird das wirklich ins Welten bauen. Also da ist ja auch viel Abenteuerentwicklung noch drin. Und das ist auch noch eine nette Geschichte, die ich vom Spielleiten so mitnehme. Eben dieses zwischen den Abenden selber überlegen, was mache ich jetzt eigentlich damit.
Da geht das Spiel sozusagen dann noch weiter, ne? Also im Kopf überlegt man dann schon, was könnte als nächstes passieren.
Genau, und wie kann man diesen oder jenen Aspekt von einem Charakter aufgreifen? Wie kann man sie vielleicht, bei Traveller zum Beispiel, wie kann man sie zu diesem bestimmten Planeten hinführen, wo eine interessante Hintergrundgeschichte ist und sowas? Geht so ein bisschen in die Richtung des Abenteuerentwickelns, die du vorhin hattest, allerdings auf einem anderen Niveau, also einer anderen Herangehensweise, ne?
Ja, das ist dann eben an der Bushaltestelle stehen und warten und dann überlegen, was könnte als nächstes passieren und man spinnt dann die ganzen Fäden zusammen, die einem so lose im Kopf rumgehen. Ja, kann ich verstehen. Komme ich vielleicht auch gleich in meinem letzten Punkt drauf, aber ja, bevor wir dazu kommen, ja, könnte ich auch, ja. Was ich unheimlich liebe am Spielleiten ist die ganze Vorarbeit. Das ganze Recherchieren und sich Notizbücher kaufen, Notizbücher vollschreiben, aus unterschiedlichen Quellen und Artikeln Kram rauszuholen, ne, über die Weihnachtstage rumzusitzen mit einem Haufen von alten Rollenspielmagazinen, die durchzublättern, interessante Sachen rauszupicken und sie aufzuschreiben, das habe ich schon immer sehr gerne gemacht. Also ich habe fürs Gaslicht ein eigenes Notizbuch, ich habe für die eine Ringkampagne, die wir mal angefangen haben, aber nicht weitergespielt haben, habe ich mir viele Notizen gemacht. Ich gucke mir gern Karten an von anderen Rollenspielsystemen, um daraus vielleicht irgendwie Ideen zu sammeln. Das, weiß nicht, das hat mich schon immer fasziniert und das kann ich als Spieler in der Form nicht machen.
Ich wollte jetzt erst, ich könnte jetzt zynisch sagen, weißt du, was ich gerne mache? Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden und spiele Rollenspiel.
Ja, das ist.
Aber ich weiß, es geht nicht ohne die gute Vorbereitung. Oder zumindest ein gewisses Maß an Vorbereitung.
Du kannst es auch alles ohne Vorbereitung machen, aber die Sache ist, recherchieren macht Spaß. Du findest immer wieder neue Sachen, auf die du kommst. Und dann kannst du
außerdem, dir macht es Spaß.
Ja, ich glaube, dass auch da draußen noch andere Leute sind, die daran Spaß haben. Das ist ein schönes Ding. Also ich schreibe ja auch gerne für Cthulhu die Artikel zum Gaslicht oder was weiß ich für irgendwas. Und du guckst danach, schaust ja, was ich ein paar Sachen bei Wikipedia, ein paar Lexikas an. Dann findest du dann hier ein paar Punkte, die so merkwürdig sind, dass du da weiter recherchierst.
Ja, umso wichtiger ist deine Arbeit für Leute wie mich, die sich dann quasi deine fertige Recherche kaufen können.
Ja, zum Beispiel.
Damit direkt zu arbeiten, ne? Das ist ja nicht, ist ja dann auch schön.
Ja, aber also das ergänzt natürlich das, was ich gerade mit dem Welten anpassen hatte, durchaus, weil bei mir, werd wenig bei Wikipedia rumstöbern, aber wir haben zum Beispiel in DSA natürlich aventurische Quellen, Städtebände und ähnliches. Und da kann ich schon nachvollziehen, wenn du dann so einen Moment hast, wenn dann irgendwie so eine Kleinigkeit beschrieben wird, wo aber sofort der Moment aufkommt und du sagst, oh, das wäre mal eine nette Idee, da vielleicht mehr draus zu machen. So, und dann geht natürlich das Spiel weiter, kann man da was draus machen? Oder ist das einfach nur so ein Haken, so ein Abenteueraufhänger, den man da hat, aber den man nicht weiter ausgearbeitet hat.
Ja.
Ja, Matthias, okay. Was magst du denn noch?
Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ich bin gerne auf der hinter dem Spielleiterschirm, weil ich dann immer dran bin.
Ja, das kann ich verstehen.
Ich wollte gerade sagen, das haben vielleicht viele. Ne? Ich muss sagen, ich spiele sehr gerne und wenn ich auf der anderen Seite bin, dann übernehme ich ja fast jeden Charakter. Und das heißt, ich muss nicht warten, wenn vielleicht andere Leute irgendwie gerade alleine sind und irgendwas machen und ich darf einfach nur zuschauen. Das habe ich auch nicht gerne, aber dafür ist ja ein Living Cities Konzept immer ganz brauchbar. Aber grundsätzlich finde ich das immer ganz spannend. Ich bestimme, wo es lang geht und ich darf alle NSCs spielen und ich darf die so spielen, wie ich das für richtig halte. Ja, und kann dann vielleicht das eine oder andere Klischee wieder brechen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, weil es eher so ein
mein letzter kleiner Punkt. Also, es ist bei mir ähnlich. Als Spielleiter müssen die Leute mir zuhören. Und das ist einfach ein schöner Punkt. Also, das macht schon Spaß, ja.
Ja, du hast keine Ruhepause in dem Sinne, ne? Also,
richtig.
Ich merke das immer bei meinem, wie häufig komme ich dazu, an dem Tag Chips oder was auch immer zu essen. Also, was so auf dem Spielertisch steht, als Spielleiter komme ich da sehr viel weniger zu diesen Sachen zu greifen, weil
hey, Spielleiten ist gut für die Figur, da haben wir es.
Ja, genau. Wäre schön, wenn es so wäre. Natürlich regelmäßige Spielrunden. Hin, ne? Aber man merkt es schon so in dem, was man dann so abkriegt noch, ne? Weil man ständig redet.
Ja. Ja, und wir schließen den Podcast mit Patricks letzten Punkt.
Nein, wir hatten meine drei Punkte.
Nee, Patrick war dran, ja.
Tatsächlich?
Ja, Geschichten erzählen, Welten anpassen und überraschen.
Du hast recht. Dann haben wir den Podcast ja schon mit Matthias letzten Punkt geschlossen.
Exakt.
Ja, hervorragend. Dann sind wir ja schon durch.
Schon ist gut, genau.
Ja, das war unsere Weihnachtsepisode.
Uns wird vielleicht noch interessieren, was euch, Spielleiter von euch motiviert, Spielleiter zu sein. Vielleicht gibt es ja noch Punkte, die wir vergessen haben. Und da wäre in den Kommentaren viel Platz, um sich da auch nochmal zu äußern.
Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen, weil ich denke, wir haben ja auch eine sehr spezielle Sicht oder wir sind sehr spezielle Spielertypen hier. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch einige Leute die taktische Herausforderung mögen als Spielleiter.
Das ist ja das Schlimme, auch wenn das jetzt so klang, als wären wir einigermaßen auseinander, was das Spielleiten oder den Spaß am Spielleiten betrifft. Spielertypen sind wir schon sehr, sehr ähnlich. Sonst hätten wir ja nicht, ne? Sonst wäre die Spielgruppe ja nicht so lange und wüsste, dass man so viele unterschiedliche Rollenspiele auch miteinander spielen kann, weil man da einigermaßen auf gleicher Linie ist.
Genau.
Also ich könnte mir auch gut vorstellen, ich meine, wir kennen ja jemanden, der das gerne machte, Matthias. Der hat eben sich sehr intensiv mit den D&D-Encountern immer beschäftigt.
Ja,
für genau. D&D 3.5. Und das war eben der Spaß daran, eben auch eine Herausforderung zu schaffen, die gleichzeitig fair, aber eben dann doch,
einzigartig
ist.
Dann auch einzigartig, ist, ne? Genau. Wie er die gestaltet hat. Ja, da hast du einen Punkt. Vor allen Dingen würde er dann, das ist eine andere Art von Vorbereitung, aber sie war mindestens genauso intensiv, genau. Wenn du überlegst, wie wer die Regeln durchgestöbert hat, um Sachen zu finden, Zauber rausgesucht hat. Das ist auch eine Art von
Recherche, Arbeit. Würde mich auch sehr interessieren und vielleicht über langweilige Autofahrten zu den Familienmitgliedern hin. Hört jemand vielleicht diesen Podcast und denkt sich, ach, eigentlich meine drei Punkte sind völlig anders zu denen von den drei Leuten, die hier gerade was erzählt haben. Ja, wir freuen uns, diese Kommentare zu lesen und wünschen dann allen Hörern frohe Weihnachten, denke ich mal.
Ein besinnliches Weihnachten.
Sehr schön. Genau. Gut, dann legen wir nochmal einen Scheit auf den Kamin und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.